ARD.
Herzlich willkommen zu Fakt ab. Eine Woche Wunderwelten der Wissenschaft. Diese Woche mit Charlotte Grieser und...
Und mit Julia Nestlen. Hallo zusammen.
Hallo. Julia, ich habe heute einen wissenschaftlichen Thriller aus England dabei. Das wird spannend. Was ist bei dir so?
Ich beschäftige mich einmal mit Geschmacksknospen in Hoden. Und ich habe diese Woche gelernt, dass die Internationale Atomenergieorganisation sich nicht nur mit Sprengköpfen beschäftigt, sondern auch mit Olivenöl.
Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich bekloppter finde. Okay, erzähl mir einfach irgendwas, ich bin still.
Ja, zu den Geschmacksknospen in den Hoden kommen wir später. Aber auf jeden Fall, ich war auch in einem Krimi auf der Spur in der Hinsicht. Du hast ja gesagt, du hast einen Krimi aus England mitgebracht. Mhm. Es gibt wohl ein sehr großes Problem bei uns im Moment, nämlich Fake-Öl. Also Hitzewellen und Trockenperioden, die machen der Ölwirtschaft, also der Olivenölwirtschaft in Europa, aber ganz schön zu schaffen. Aha. Und das führt zu einem blühenden Schwarzmarkt für natives Olivenöl. Also ich sag jetzt mal, Olivenöl-Mafia ist richtig am Start.
Hey, warte mal. Was ist denn Fake-Öl?
Ja, und das bedeutet, dass sie zum Beispiel falsch etikettiert sind. Dass zum Beispiel einfach ein niedrigwertiges Öl als super Olive Vergine rausgegeben wird. Oder dass einfach eine Ursprungsbezeichnung geklaut wird von einem besonderen Öl. Oder dass es irgendwie verdünnt wurde oder so. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, einfach ein Lebensmittel schlechter zu machen.
Ne? Okay, also wie Drogenstrecken, wie Koks mit Backpulver strecken, halt nur Olivenöl jetzt mit billigem Rapsöl.
Billiges Rapsöl, genau, irgendwie sowas. Ja. Okay. Und es ist wohl eins der am meisten falsch etikettierten Lebensmittel Europas.
Hä?
Ja, richtig crazy. Ich dachte, okay, vielleicht Parmesan oder Kaviar oder sonst was, aber nein, Olivenöl ist der.
Nein, Olivenöl. Okay.
Das schwarze Gold, wie auch immer. Ja. Und da muss man was tun. Und wer wäre da besser geeignet einzugreifen als die Internationale Atomorganisation? Das ist ja naheliegend.
Was?
Also ich dachte auch erstmal, aber so auf den zweiten Gedanken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Uran-Blei-Methode. In der Wissenschaft.
Hat die was mit Olivenöl zu tun?
Nee, das erstmal nicht, aber ich dachte so, okay, warum könnte jetzt da die Atomenergieorganisation helfen? Und zwar die Uran-Blei-Datierung, das kenne ich, habe ja eine Zeit lang mal Umweltwissenschaften studiert. Das ist so eine Datierungsmethode, bei der man die radioaktiven Zerfallsreihen von Uran nutzt, um Proben zu datieren.
Ah, ja, okay,
und da sieht man halt zum Beispiel irgendwie ein Gestein oder Meteoriten, ist so und so alt, weil so und so viel zerfallen ist.
Ja,
genau.
Klar.
Und da, die Internationale Atomenergieorganisation kennt sich natürlich mit so radioaktivem Shit einfach aus und kennt da die ganzen Methoden. Und bei Lebensmittelbetrug können die eben auch mit ihren Methoden helfen. Und das finde ich richtig faszinierend und richtig spannend. Es gibt wirklich in der Internationalen Atomenergieorganisation eine Abteilung, die sich mit Lebensmittelbetrug beschäftigt.
Ach, das ist jetzt nicht nur, weil es jetzt gerade irgendwie wichtig ist, helfen die aus, sondern das ist deren Job.
Ja, das ist deren Job. Also die gehen nicht nur in die Kantine und sagen, haha, wir sind Boomer, wir beschäftigen uns mit Lebensmitteln. Nein, das ist deren Job. Das ist zusammen mit der Food and Agriculture Organization of the United Nations, also eine weitere internationale Organisation. Gucken die echt, wo wurde was verdünnt, falsch gelabelt, Zusätze, niedrige Qualität, was wir schon gesagt haben. Weil weltweit ist wohl das Volumen an Lebensmitteln, mit denen eben irgendwie betrogen wird, wird geschätzt auf 40 bis 50 Billions, sind ja Milliarden Dollar. Also es ist ein richtig, richtig großes Geschäft. Und das funktioniert so, ich breche es jetzt mal runter. Man kann sich halt die atomare Zusammensetzung der Produkte einfach angucken mit eben speziellen Analysemethoden, die eben die IAEA oder IEAA, je nachdem, ob man Englisch oder Deutsch sagt, drauf hat einfach. Und weil in der Natur jedes Element so eine eigene Identität hat. Also die Atome derselben Substanz, also sagen wir mal Olivenöl, können unterschiedlich viel wiegen, weil sie zum Beispiel eine unterschiedliche Anzahl an Neutronen haben. Das nennt man Isotopen. Und diese Kohlenstoff-Isotopen-Verhältnisse, jetzt muss ich auch mal spicken, die man zum Beispiel in Tomaten aus Nordeuropa findet, aus Gewächshäusern, das sind andere als die zum Beispiel jetzt aus Südamerika, die in richtigem Boden gewachsen sind. Also das ist so ein Fingerabdruck sozusagen, die jedes Element dann da so drin trägt. Und das hinterlässt halt alle Spuren und das können die dann mit Infrarotlicht und mit ihrer Nahinfrarotspektroskopie genau angucken. Und die können das mit einer richtig großen Genauigkeit gucken, ob das jetzt natives Olivenöl aus Slowenien ist oder aus dem Libanon und welche Qualität es hat. Und die sind da richtig, also richtig tief involviert und haben da richtig krasse Studien schon zugemacht.
Das ist ja Wahnsinn. Aber, und das heißt, also das klang jetzt gerade so, als würden die das nicht nur bei Olivenöl machen, nee, sondern auch bei anderen Nahrungsmitteln.
Ja, können die.
Aber was, warte mal, aber das heißt, ich meine, das ist ja wahrscheinlich nicht so, dass ich jetzt in den Supermarkt gehe, ich kaufe mir mein Olivenöl und denke mir so, das schmeckt aber irgendwie nicht so toll, obwohl da drauf steht, hohe ja. Qualität, ne, Italien, handgepresst von den irgendwelchen italienischen Omas oder so, ne? Dann kann ich ja nicht sagen, ich schicke mal eine Probe zur IAEI, sondern wer gibt das denn den Auftrag da?
Also die machen das einfach. Das ist halt wie, ich schätze mal so, wie so Wahlbeobachter. Ne? Gibt es da okay. einfach Leute,
irgendjemand
die sagen,
muss es ja machen.
Komm, diesen Karton, den nehmen wir uns jetzt mal. Gucken wir mal, ob da wirklich das Olivenöl drin ist, was draufsteht. Es gibt ja diese Label okay. und bla bla bla. Man muss ja auch mal testen, ist wirklich dieses Label da zurecht drauf? Und dann gucken
ist
wir
das
da
DOP
einfach
oder nicht, ja.
Ja, genau. Mhm. Und die internationale Atomenergiebehörde, nur noch so hinten raus, ich habe mal gelesen, für was die sonst noch alles zuständig sind. Die beschäftigen sich zum Beispiel auch, mittlerweile werden ja sterilisierte Malaria-Mücken, also nicht Malaria-Mücken, aber sterilisierte Mücken ausgesetzt, damit es eben kein Malaria mehr gibt.
Ja.
Das passiert auch durch Bestrahlung, da sind die zum Beispiel auch involviert. Also die sind in richtig vielen Bereichen, die sind nicht nur bei den Atomsprengköpfen am Start, sondern diese Behörde, die macht richtig, richtig viel, was auch bei uns irgendwie im Leben ankommt.
Geil. Okay, pass auf. Der englische Thriller.
Mhm.
Hauptfigur ist Dr. Christina Ilko, eine Kunsthistorikerin, die am Queen's College das Mittelalter erforscht, auf der Basis von Schachfiguren.
Hä?
Frag mich nicht. Ja, genau, so habe ich auch da gesessen. Ich habe dann beschlossen, weil es darum nicht geht, lese ich mich da nicht weiter ein. Aber wen es interessiert, ich verlinke euch gerne die Seite dieser Forscherin in den Shownotes.
Okay.
Gut, also eine Mittelalterforscherin, die hat ihr Büro sehr passend in einen mittelalterlichen Turm.
Klar.
Also so richtig dicke Wände, wenig Fenster, wehrhaft, wie sich das gehört. Da hat Anfang des 16. Jahrhunderts Erasmus von Rotterdam gearbeitet. Der Philosoph, Theologe, Priester, der hat ziemlich viel gemacht.
Wegen dem wir heute Erasmus machen dürfen, bestimmt?
Genau, wegen dem dürfen wir nämlich Erasmus machen. Der bezahlt das alles.
Ja.
Genau, der hat unter anderem, ist mir dann wieder eingefallen, das satirische Traktat Das Lob der Torheit verfasst. Ich vermute, das war ein erster Entwurf für Fakt ab. Gut, also das am Rande. Frau Ilko ist in ihrem Büro in diesem mittelalterlichen Turm. Es
ja.
ist Donnerstag, das ist wichtig.
Mhm.
Außer ihr ist da niemand regelmäßig.
Mhm.
So, sie geht jetzt ins Bad, da gibt es ein richtiges Bad, auch mit Dusche, und rums, die schwere Holztür fällt hinter ihr zu. Die Klinke ist aber kaputt. Scheiße. So, sie kommt da nicht mehr raus. Und sie weiß, vor Montag kommt niemand zum Putzen.
Oh nein.
Das heißt, unter Umständen ist sie da jetzt 5 Tage eingeschlossen.
Scheiße.
Sie hat Wasser, aber ist trotzdem nicht so geil, ne? So, was macht sie also? Was man erstmal so macht, ne? Sie klopft mit dem Duschkopf so gegen die Wand und hofft, dass sie jemand hört.
Gegen die 5 Meter dicke Wand in dem Turm, ja.
Genau.
Passiert
genau.
bestimmt ganz viel.
Dann rammt sie so volle Kanone mit Anlauf die Schulter gegen die Tür und es passiert natürlich leider auch nichts. Also nimmt sie sich das Schloss vor und knackt es, Achtung MacGyver, mit einem Eyeliner und einem Wattestäbchen.
Okay, crazy. Also so ein bisschen wie so ein selbstgebastelter Dietrich.
Richtig. Also ich hab irgendwie grob in Erinnerung, dass du ein Schloss mit einer Kreditkarte öffnen kannst.
Nicht nur mit einer Kreditkarte, auch mit Haarklammern.
Okay. Genau. Ja, aber das sind ja moderne Schlösser und in dem Fall ist es natürlich so ein altes Schloss, das ist dann der Vorteil.
Ja,
er hat dann also mit dem
einfacher.
Eyeliner da drin rumgefummelt, so ein Häkchen runtergedrückt, sich aus dem Wattestäbchen so einen kleinen Haken gebastelt und da dann rumgezogen. Aber nix mal eben hier, ja, wir gucken mal, wie schnell wir das Schloss aufkriegen. Sie hat 7 fucking Stunden dafür gebraucht.
Oh, ja. Das ist Dedication und Durchhaltevermögen, das sie da bewiesen hat.
Wahnsinn. So sind Wissenschaftlerinnen, weißt du?
Ja.
Ich hoffe, sie hat sich ihre Habilitation damit verdient, muss ich sagen.
Weißt du? Boah, also,
unglaublich.
Das kann dir aber halt auch nur passieren, wenn du halt einfach denkst, ja, ich als Mittelalterwissenschaftlerin, ich muss natürlich mein Büro in so einem Turm haben.
Genau,
also.
Genau. Dann habe ich nämlich auch überlegt, so wie du sagst, ja, es kann ja nur jemandem passieren, der in sowas arbeitet, weil das irgendwie mit dem Forschungsgebiet zu tun hat. Was gibt's denn noch so für, das kann ja wirklich nur Physikerinnen passieren, Style, ja? Dann hockst du bei, habe ich gedacht, dann hockst du als Archäologin bei so einer Ausgrabung, ja? Ist ganz vorsichtig mit deinem Pinselchen und deiner kleinen Kette. Oh, toll, so ein römischer Tonkrug, ne? Und dann steigt dir der scheiß Staub in die Nase, du musst wahnsinnig niesen und zack, ich habe sehr gut erhaltene Tonscherben aus der Römerzeit gefunden. Fuck, ey.
Ja, also ich glaube, da gibt es für jeden Forschungsbereich sehr spezifische Probleme. Ich habe mal mit einer Unterwasserarchäologin gesprochen und die stapfen halt dann auch immer im Moor und so rum. Ich glaube, die hat bestimmt schon ein paar Gummistiefel verloren, einfach weil sie die nicht mehr rausgekriegt hat. Oder
das Ganze aber von der Steuer absetzen, oder?
Ja, oder irgendwie, ne, wenn du oft in sehr kalten Regionen unterwegs bist, da ist ja auch gang und gäbe, dass dir mal so ein, zwei Zähne fehlen.
Oh Gott.
Das ist einfach Dedication to the job.
Ja, oder du bist Biologin, arbeitest irgendwo im Nirgendwo und musst dann, wenn du abends von deinem Haus zum Essen rüber ins andere gehst, mit so einem Stock vor dir auf den Weg hauen, um die Schlangen zu verscheuchen.
Ja, zum Beispiel.
Genau.
Ja, oder was mir auch aufgefallen ist, wenn man mit so WildtierökologInnen im Wald unterwegs ist, die flüstern immer nur im Wald, weil die wollen das Wildtier nicht stören. Die verhalten sich da auch immer so. Oder, oh mein Gott, hast du Chemiker in deinem Freundeskreis?
Ich habe eine Bekannte, die Chemikerin ist, aber...
Die haben immer wahnsinnig unangenehm raue Hände. Es ist kein Spaß, mit Chemikern zusammen zu sein. Ich sag's dir.
Also zumindest mit welchen, die im Labor arbeiten.
Ja, aber das machen die eigentlich fast alle.
Oder was mir dann im Zuge dessen noch eingefallen ist, du bist doch auch Musikwissenschaftlerin, oder?
Ja, so latent hat es stattgefunden, ja,
okay.
Ja, bei Medienwissenschaften.
Also ich habe mal gedacht, wenn du so Musikerin oder Musikwissenschaftlerin bist, dann hörst du wahrscheinlich einfach überall immer, ach, das war doch das, oh, ein schreiendes Kind, nein, das ist doch bestimmt
Lick.
Das und das, oder?
Ja. Ja, ja, also es gibt so ein Motiv, was überall vorkommt. Ich weiß gar nicht, ob ich es nachsehen kann, ob es das ist. Da, 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 da. Das kommt überall
das
vor.
Das klingt wie ein Jingle,
und das hört man einfach sofort.
Das ist wahrscheinlich. Ja. Pass auf, ich spiele dir jetzt was vor und du kannst mir sagen, was das ist, ja?
Okay.
Warte kurz. Also das, Julia, ist eine Tür in einem Parkhaus, die offensichtlich nicht so wahnsinnig gut geölt ist. So, hört ihr das mal an.
Mhm.
Woran erinnert dich das?
Gute Frage. Was ist das? Ich habe an so einen Schrei gedacht, dieser eine Schrei, der immer im Film benutzt wird.
Stimmt, es gibt auch nur so einen Schrei, der immer verwendet wird.
Ja, dieser eine Schrei. Nee, was ist das?
Also ein Musiker hat Folgendes darin gehört.
Oh mein Gott, voll. Aber also das Musikstück existierte zuerst.
Ja, das ist vom Album Bitches Brew. Das ist Miles Davis, der da spielt.
Ah, habe ich natürlich sofort erkannt,
genau,
wie er das Mundstück umschließt.
Das
ist wirklich ein Signet.
Ja, genau. und dann hat halt irgendjemand ist in dieses Parkhaus gegangen und hat gesagt, also das ist doch auf jeden Fall dieses Album von 1970 von Miles Davis und zwar genau diese Stelle.
Wirklich sehr specific,
ja. Genau, aber von diesen Musiker-Sachen gibt es ganz viele auf einem bekannten Videoportal, sag ich mal. Ein Mülleimer, der sich anhört wie John Coltrane und so witzige Sachen. Also es ist sehr schön.
Ja. Ah, geil. Ganz präsent ist mir da dieser Klopapierhalter, der sich anhört wie Chewbacca.
Oh, den kenne ich noch gar nicht. Den werde ich mir auf jeden Fall im Anschluss an dieser Nummer anhören.
Ich suche ihn mal und packe ihn euch in die Shownotes.
Ja!
Ja! Alrighty, also noch was wir diese Woche gelernt haben. Hoden haben Geschmacksrezeptoren.
Was? Also nicht Hoden schmecken auf eine bestimmte Art und Weise, sondern die Hoden können schmecken. Okay, bitte erklär's mir.
Ich erkläre es dir sehr gerne. Ich sag mal so, Menschen haben daraus auch gemacht, Hoden können schmecken und haben ihre Körperteile in Essen reingehängt, die da eigentlich nicht hingehören. Es gibt dazu viele Videos im Internet.
Die packen wir nicht in die
Schuhe. Verbrennt euch nicht, macht bitte keinen Unsinn. Aber... Kochen und Essen sind ja eine ganz wichtige Kulturtechnik. Ne? Ich dachte mir, vielleicht haben wir ja die kulinarischen und geschmacklichen Möglichkeiten noch gar nicht ausgeschöpft. Vielleicht sollten Restaurantbesuche in Zukunft anders gestaltet sein. Man gibt nicht so nur seinen Mantel ab, sondern es ist mehr so wie so ein Saunabereich. Man zieht sich komplett aus und mit dem ganzen Körper das alles, ein ganz körperliches Erlebnis.
Das klingt wie so ein ganz wilder King. Ich weiß nicht.
Also, ich dachte, ich gucke mir das mal genauer an. Das Restaurant der Zukunft, uns interessiert doch sowas. Vielleicht ist da ja was dran. Aber kommen wir erstmal zur evidenzbasierten Wissenschaft zurück. So.
Ja, danke.
Folgendes. Die meisten Zelltypen, die es in unserem Körper gibt, die gibt es nicht nur an einem Ort. Zum Beispiel Photorezeptoren, die gibt es nicht nur in den Augen, sondern an mehreren Stellen im Nervensystem. So, dies, das. So, und Geschmacksrezeptoren gibt es eben nicht nur auf der Zunge. Das weiß man auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und der Punkt ist, nur weil die Geschmacksrezeptoren jetzt genannt werden, heißt das nicht, dass die in dem Sinne schmecken, wie wir es mit den Geschmacksrezeptoren und Geschmacksknospen auf der Zunge tun. So, ne? Mhm. Weil im Mund passiert halt das Folgendes, da sind diese Rezeptoren, da bindet dann so ein Molekülchen dran, dann ist das ein ganzes Cluster an Geschmacksrezeptoren und Geschmackszellen und Nerven auch noch, die das Ganze mit der Gehirnregion verbinden, die wir dazu brauchen. Das ist der primäre gustatorische Kortex und die verarbeitet es dann zu Geschmack. So, jetzt ist es aber halt so, dass die Menschen, die etwas Neues entdecken in der Wissenschaft, also eine Molekülstruktur oder so ein Rezeptor, die benennen das halt. Und jetzt wurden diese Rezeptoren halt das erste Mal auf der Zunge zum Schmecken identifiziert und deswegen nennt man sie Geschmacksrezeptoren. So, das heißt, wir sprechen ja einfach über Zellen, die etwas können, nämlich irgendwelche Moleküle an sich binden und dann etwas auslösen, die im ganzen Körper sein können. Also ich breche es mal runter auf unseren Alltag, vielleicht wie so ein Bewegungsmelder, aber ob dieser Bewegungsmelder jetzt einfach nur Licht anmacht oder ob der deine Ultra-HD-Kamera und Überwachungskamera und Alarmanlage anmacht, das sind halt zwei verschiedene Effekte, die am Anfang mit einer ähnlichen Technik arbeiten. So grob gesagt.
Ich hatte mir was anderes erhofft, aber na gut,
ja,
okay.
Aber trotzdem ist ja interessant, was sollen diese Geschmacksrezeptoren, sage ich jetzt
ja,
mal.
Ja stimmt, die müssen ja irgendwie da gelandet
genau,
sein.
Genau, ne? Warum
also
sind die da?
Entweder sind die evolutionär dahin gewandert oder sie waren schon immer überall ja. Und sind aber inaktiv.
Ja.
Also ich meine, das ist ja auch so was Übliches, ne? Dass wir alle möglichen Anlagen haben, die aber inaktiv sind. Gene sind, haben wir ja auch nicht alle angeschaltet.
Genau, genau, genau. Also insgesamt ist es wenig überraschend, dass diese Zellen besonders irgendwo im Verdauungstrakt gefunden werden, also wo Sachen vorbeischwimmen und dann der Körper immer mal so checkt, ah, wie ist hier eigentlich der pH-Wert, ah ja, wie schmeckt das gerade eigentlich, ah, ist das süß, müssen wir vielleicht so ein bisschen Insulin noch nachpumpen zum Beispiel oder wie funktioniert denn das so oder
kennst du, es war einmal das Leben?
Nee.
Nein, vielleicht bist du zu jung dafür oder ich bin zu alt.
Aber erzähl, was ist das?
Also das ist eine Zeichentrickserie mhm. und auch wirklich noch Zeichentrick, nicht animiert. Ich glaube, die ist ursprünglich aus so von Anfang der 80er und da werden quasi Vorgänge im Körper, so ganz normale Vorgänge wie, keine Ahnung, was passiert, wenn man krank ist, wie funktioniert die Verdauung, wie wächst ein Mensch und so weiter, werden dargestellt mit so kleinen Figürchen und ganz oft kommt eben der Blutkreislauf vor und da sind dann halt die Hämoglobine, also so, das sind so kleine stämmige Männchen, die tragen da immer so einen Rucksack mit Sauerstoffbläschen. Das hast du vielleicht schon mal als Karnevalskostüm gesehen und nicht gewusst, was es ist. Rote Personen mit durchsichtigen Kugeln auf dem Rücken, das sind die. Und dann gibt es aber auch immer die ganzen Nährstoffe, die im Blut mitgeführt werden. Die kommen dann so aus der Wand geploppt, wenn die gerade am Darm vorbeilaufen. Dann kommt da so ein kleiner Salzstreuer und so ein kleines Bonbon, das ist dann der Zucker. Ja. Und dann kommt so ein kleines Stückchen Butter, das ist dann das Fett. So stelle ich mir das jetzt gerade vor.
Ja, so ein bisschen. Also eben zum Beispiel im Dickdarm dann ne, oder im Magen oder auch in der Blase zum Beispiel gibt es solche Rezeptoren. Da ist praktisch so jemand, der immer wieder so schmeckt. Ah ja, Pipi, ist es zu süß, dann raus damit. Ah, ist es okay, das kann noch ein bisschen drin bleiben. So ein bisschen, ne? Also es wird halt immer so überprüft, ist das gerade alles so fair und cool, was da so im Körper drin ist oder sollten wir es weiterschicken oder sollten wir eben so ein bisschen Insulin nachpumpen?
Müssen wir Alarm auslösen.
Genau, so ungefähr. Aber auch zum Beispiel im Herzmuskel finden sich diese Zellen. Da habe ich jetzt nicht weitergelesen, aber ich habe mich ja vor allem für die Hoden interessiert.
Natürlich. Also wie sind sie in die Hoden gekommen?
Also im Hoden Geschmacksrezeptoren für Umami und Bitter. Untersucht wurde das
auch gar nicht für alles?
Nee. Für Umami und Bitter wurden sie zumindest identifiziert bei Mäuschen. Und die scheinen wichtig zu sein, weil wenn du diese Bittergeschmacksrezeptoren in den Hoden ausschaltest, dann gibt es weniger Sperma. Die werden teilweise sogar unfruchtbar.
Was?
Ja, und es wird vermutet, dass diese Rezeptoren dazu da sind, um Zuckermoleküle und Aminosäuren zu entdecken. Und die wiederum, die Zuckermoleküle und die Aminosäuren, die hängen halt mit der Spermaproduktion zusammen. Also die sind wichtig dafür, gesunde Sperma herzustellen. Und da gibt es auch so kleine Exkurs bei hochdosierten Cholesterinpillen zum Beispiel. Hat man mal geguckt, warum die teilweise möglicherweise Unfruchtbarkeit auslösen bei Männern. Und diese Pillen gehören eben auch zu einer Klasse, die an diese in Anführungsstrichen Geschmacksrezeptoren in den Hoden der Mäuse binden kann. Ne? Das heißt, die können das auch irgendwie blockieren. Also das ist halt immer, wenn etwas molekular eine ähnliche Struktur hat, kann das teilweise irgendwo andocken, wo man es gar nicht haben will.
Ja, klar.
Und dann passieren so Dinge, mit denen man eigentlich gar nicht gerechnet hat. Und ja, also unsere Hoden, sage ich, also meine und deine eher weniger.
Deine und meine Hoden.
testen, was ist da so an Molekülchen da? Und ja, wenn Sachen nicht da sind, die man aber zur Spermaproduktion braucht, dann gibt es auch kein Sperma. Das heißt aber jetzt nicht, dass ihr eure Hoden irgendwo reinhängen sollt zum Schmecken, sondern Die Zellen, ähnliche Zellen wie auf der Zunge, existieren einfach auch da unten.
Aber dann habe ich jetzt noch eine wichtige Frage. Gibt es eine Entsprechung bei uns, also bei dir und mir? Weil wir haben keine Hoden, aber haben wir eine Entsprechung?
Ich habe jetzt da nichts zu gelesen. Kann natürlich sein, dass auch irgendwie die Follikel-Stimulation ähnliche Rezeptoren benutzt, würde ich jetzt mal nicht ausschließen, aber das habe ich jetzt dazu nicht gelesen. Müsste ich aber mal, ich kann da mal gucken, vielleicht finde ich noch was. Wenn ich was finde, dann melde ich mich bei Zeiten wieder. Aber abschließend kann man sagen, ich kann uns beruhigen, wir können im Restaurant weiterhin alles anlassen.
Julia, ich weiß, du bist eher so ein Hundemensch, aber kannst du so basic kätzisch?
Ja, so, ne, stellt die Nackenhaare auf, faucht, ja. Miauen machen doch Katzen auch vor allem so, I'm baby, so, ich bin für Menschen, ne?
Gibt's so auch, Sachen. Genau.
Also so ein paar Basics, ja, aber so mit genau, jetzt steht das Nackenhaar oder das Barthaar 2 Zentimeter höher als vorhin, also da bin ich raus.
Ja, ich glaube, das können die meisten nicht. Aber du hast eigentlich schon das Wichtigste gesagt. Man muss so akustische Signale, also wie fauchen und optische Signale, sie stellt den Schwanz auf oder die Nackenhaare auf und duckt sich so, kombinieren. Habe ich gelesen. Und dann dachte ich so, hä, das ist doch klar, oder? Also für die Forschung offenbar nicht, denn in dieser aktuellen Studie, die ich mir da angeguckt habe, steht oben erstmal drin, ja, also bisher wird immer nur untersucht, ob Menschen entweder die optischen oder die akustischen Signale von Katzen verstehen, aber nicht in Kombi.
Okay.
Also ein bisschen Welttreff, würde ich jetzt mal behaupten. Eigentlich. Also der Normalfall ist ja eher, dass wir beides mitkriegen, würde ich mal sagen. Na gut.
Ja.
Diese Studie hat dann jetzt die bahnbrechende Forschung geliefert, wie gut können Menschen die Kombination aus akustischen und optischen Signalen von Katzen verstehen. Per Video Katzenvideos für die Forschung mal wieder. Also, warum mich eigentlich nie jemand fragt, ja? Ich muss einfach viel öfter überall schreiben, dass ich die Katzenlady bin, damit ich dann irgendwas für diese Forschung angeworben werde.
Grad. Ja, Charlotte, vielleicht sollten wir dir mal so eine Webseite anlegen, damit sie dich besser finden und immer anfragen können.
Aber dann darf ich natürlich bei FaktUp nicht mehr drüber reden, wenn ich mitgemacht habe. Ist auch dumm. Verdammt. Übrigens, in diesem Paper sind die Videos nicht drin, ne? Ist voll schade, sind nur so Screenshots drin. Das ist total. Ja, das war sehr traurig.
Entschuldigung, okay, aber ja.
Ja, also. Ich habe es schon vorweggenommen, die Kombi der Signale macht's und die, das, was wir am besten erkennen, ist, die Katze ist zufrieden. Der Katze geht es gut.
Dann, was macht sie denn dann?
Ach so, na, dass die Katze zum Beispiel schnurrt, also die schnurren natürlich auch in anderen Zusammenhängen, aber zum Beispiel sie schnurrt und sie reckelt sich so ein bisschen, ne, sowas.
Okay.
Dann, ich will was von dir. Ne, also streicheln oder Futter. Ich meine, streicheln ist ziemlich klar, dann kommt die Katze an und reibt ihren Kopf so an dir. Und Futter ist natürlich
nervig.
Ne, so Simon's Cat-mäßig. Und was die Leute am schlechtesten erkannt haben, diese Versuchspersonen, war Unzufriedenheit. Und ich muss sagen, das erstaunt mich doch einigermaßen, weil eine unzufriedene Katze, finde ich, ist ziemlich leicht zu erkennen.
Woran erkennst du eine unzufriedene Katze?
Naja, also eine unzufriedene Katze kann zum Beispiel, also kratzt dich zum Beispiel, legt die Ohren an, stellt den Schwanz auf, dass der dann wie so ein, oder überhaupt pustet sich so auf, macht einen Buckel. Die, die knurren ja sogar, die können sogar bellen, die machen so, wie so ein Fuchs eigentlich.
Machen die das nicht nur, wenn sie gleich einen Fellball auskotzen? Machen die es auch
so? Nee, also es gibt, das stimmt, das hört sich so ähnlich an. Das ist eher so. Ich packe jetzt mal hier meine Katzenimitatorin-Fähigkeiten aus. Also Fellball auskotzen. So ähnlich wie bei uns halt, ne?
Danke, ja.
Genau, sehr gerne.
Ich hoffe, niemand hat hier, wie heißt es, wenn jemand kotzt, mitkotzen muss?
Ja, das Schlimme ist, ich kann das ja selber nicht ertragen, wenn jemand anders dieses Geräusch macht. Naja, gut. Ich mach's nicht nochmal. Das ist wirklich wie so ein Fuchsbellen.
Ah, okay, so. Verstehe. Emetophobie heißt übrigens, dass wenn man mal kotzen muss, ja.
Ja, gut, aber ne, die Leute haben sich gemeldet für diese Studie. Es waren zum Teil auch welche, die professionell mit Tieren arbeiten. Mhm.
Und haben es nicht hingekriegt.
Und die haben es nicht hingekriegt zu sagen, ja, die Katze ist natürlich haben sie es hingekriegt, aber das war das, was sie am schlechtesten konnten. Ist ja möglicherweise auch nicht ganz unwichtig für meine körperliche Unversehrtheit, dass ich checke, wenn meine Katze nicht so ganz happy ist. So.
Vielleicht, ja.
Naja, gut. Meine Highlights der Studie waren übrigens, erstens, die Teilnehmer waren mit großer Mehrheit Frauen.
Ja, Cat Ladies.
Und die Studienleiterin, Expertin für Katzenverhalten aus Paris, heißt auch Charlotte. Das kann kein Zufall sein.
Oh, Charlotte Filou. oder so.
Charlotte de Morian, glaube ich. Oh. Aber ja.
Oh, wenn ich mal so, weißt du, wenn ich mal so eine weiße Katze, so eine Langhaarkatze habe, dann nenne ich sie Charlotte de Morian.
Das klingt ziemlich gut. An dieser Stelle möchte ich mal noch ein paar Studienergebnisse zu Katzen einflechten, unter anderem von Charlotte erhoben. Mhm. Katzen können Menschen unterscheiden. Das heißt, die merken, hat eine Studie von 2022 ergeben, wenn ihre Bezugspersonen mit ihnen sprechen oder auch andere Menschen und erkennen dann auch ihren Namen. Ne? Also wenn ich die Katze bei ihrem Namen rufe, dann checkt die das. Natürlich hört sie dann nicht drauf, aber sie checkt das schon. So.
Hat
also
sie das nicht mal bei Fakt ab?
Das kann sein, dass
in
wir das auch mal hatten. Das stimmt. Ja. Aber also wir hatten schon einige Katzenthemen natürlich. Wir hatten auch mal, dass Katzen eine Objektpermanenz haben. Also dass, stimmt, wenn sie in einem Raum sitzen und aus dem Nebenraum kommt die Stimme von einer Person und dann kommt die plötzlich aus dem Lautsprecher aus einer anderen Richtung und, ja, sind die irritiert, weil die wissen, ja, im Moment mal, der Mensch muss eigentlich da sein. Der, ja, war eben, ja, noch, stimmt, da, der ist nicht an mir vorbeigekommen, da stimmt was nicht. Ja. Und was ich ganz süß finde und ein bisschen ermutigend, ist, wenn Katzen die Auswahl haben, es gibt Spielzeug, es gibt Futter, es gibt irgendwie einen schönen Geruch, so wie Katzenminze oder, mhm, so, und es gibt Interaktion mit einem Menschen, dann gehen sie am liebsten zu den Menschen. Oh. Noch vor Futter. Also, oh, irgendwie mögen sie uns doch ein bisschen, obwohl wir natürlich auch der Weg zum Futter sind.
Das ist schön. Das ist ein schönes Ende für diese Folge, finde ich, oder?
Ja, ich finde auch.
Okay, Leute, also wenn ihr das nächste Mal euren Salat mit Olivenöl anrührt, denkt an uns. Oder wenn ihr eure Katze streichelt.
Genau. Oder wenn ihr eure Hoden mit ins Restaurant nehmt.
Ach so, ja, wenn ihr mal wieder eure Hoden mit ins Restaurant nehmt. Ja, es wird schwierig, sie zu Hause zu lassen, wenn ihr ein Typ seid. es gibt so Fahrradlichter hinten, die so wie so Hosen sind. Die könnte man,
oh,
natürlich,
ja,
rauslassen.
Oh,
die,
Gott, ey, ich finde sie richtig eklig.
Ich finde sie auch ein bisschen lustig. Naja, wie auch immer, wir hören uns nächste Woche wieder und sagen damit ciao.
Tschüss.
Redaktion Martin Gramlich und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Und wie immer haben wir für die Zwischenzeit noch einen kleinen Hörtipp für euch.
Wisst ihr, was Madonna, Liam Gallagher, Juju, Lady Gaga, Tupac oder Dieter Bohlen gemeinsam haben? Naja, sie können unheimlich gut austeilen. Sehr sogar. Und genau darum geht es in unserem neuen Podcast.
3, 2, 1.
Fuck you very, very much!
Ich bin Jennifer Weist.
Und ich bin Markus Kafka. In Fuck You Very Very Much erzählen wir euch von den größten Beefs im Musikbusiness. Von den unglaublichsten Sachen, die Musikerinnen und Musiker mal gebracht haben und die bis heute nachhallen. Liam sagt zu Damon, deine Band ist voller Scheiße, deswegen werde ich auch kein Foto mit dir machen. Es geht um Eifersucht, viel Geld und noch größere Egos.
Milli Vanilli ist eine der größten Lügen in der Popgeschichte.
Von denen wir wissen. Und in diesem Jahr holt Lady Gaga mit etwas Verspätung nochmal zu einem krassen Seitenhieb aus.
Das ist wirklich eine der größten und tragischsten Rivalitäten der Musikgeschichte. Beide wurden erschossen und das nur innerhalb eines halben Jahres.
Wir erzählen von Stars wie Madonna, Lady Gaga, Notorious B.I.G. und Tupac und von Bands wie Blur und Oasis oder Modern Talking. Dabei kommen Dinge zum Vorschein, die ihr bestimmt noch nicht kanntet. Und dafür graben wir uns ganz tief rein in die einzelnen Geschichten und in die damalige Zeit. Und ganz nebenbei kommt auch noch raus, wie wir beide das damals alles erlebt haben.
Im Fasching, im Karneval, bin ich als Thomas anders gegangen. Fuck You Very Very Much gibt es ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von ARD Kultur.